Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Was ist denn da eigentlich passiert? Also wir haben in Game of Thrones, haben wir halt die White Walker werden eingeführt, der König erscheint in Winterfell und dann am Ende fällt halt der Sohn des örtlichen Lords aus dem Fenster.
Das ist die geilste Beschreibung für der Sohn des örtlichen Lords.
Sag mal, Lisa und Laura, was erwartet ihr eigentlich von einer Westeros-Serie? Lisa, magst du vielleicht anfangen?
Also Spannung auf jeden Fall und gut geschriebene Charaktere. Und normalerweise auch, dass irgendwie so halbwegs magische Dinge passieren, beziehungsweise dass es Drachen gibt. Aber das ist ja im Folgenden, worüber wir drüber reden werden, nicht so gegeben. Deswegen, genau, passt das diesmal nicht so
okay.
gut.
Also Spannung und Drachen.
Und gut und geschriebene Magie. Charaktere.
Gut geschriebene Charaktere, ja, fair. Laura, wie ist das bei dir?
Ich glaube, wenn ich erstmal George R. R. Martin höre und wenn ich Westeros denke, dann würde ich erstmal an Gesellschaft denken. Und das, also es wäre wirklich so das erste Wort, was mir in mein Gehirn ploppt, weil ich so denke, ja. Das ist ja von Anfang an, Game of Thrones war von Anfang an eine Serie über Gesellschaft, eine Serie über Dynamiken zwischen verschiedenen Charakteren. Es gab ja immer eine unglaubliche Bandbreite von verschiedenen Charakteren. Und ich glaube, das wäre das, was ich als erstes erwarten würde, dass wir irgendein gesellschaftliche Themen verhandeln. Und das Magische würde erst, glaube ich, bei mir in der zweiten Stufe mit reinkommen.
Weil das, glaube ich,
und Intrigen auf jeden Fall. Intrigen. Und ja, weil ich finde, die Magie bei Game of Thrones zum Beispiel war ja immer sowas, war irgendwie immer so diese externe Bedrohung,
die das aber ist so eigentlich so unterliegend irgendwie, aber
genau,
für mich.
Genau, und aber eigentlich geht es so um diese Truppe von Menschen, die versucht irgendwie zu leben.
Same.
Ich glaube, das hast du gut auf den Punkt gebracht, weil das ist auch so das, was die Welt oder was die Westeros-Serien so einzigartig stehen lässt, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit einer anderen Fantasy-Serie, zum Beispiel, keine Ahnung, The Witcher, da denke ich halt, wenn ich an The Witcher denke, nicht als allererstes an Gesellschaft oder irgendwie an eine ausgearbeitete Welt, sondern ich denke halt in allererster Linie natürlich an den Witcher und an seine Freundinnen und Freunde. Aber ich glaube, spannende Figuren, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist irgendwie sowas, was wir auf jeden Fall von einer Westeros-Serie erwarten, Drama und aber das ist jetzt auch so ein bisschen persönlicher Geschmack, auch so ein bisschen Epik, also irgendwie so, das hängt halt auch mit der Welt zusammen, du erwartest irgendwie eine große Fantasy, mittelalterliche Welt, in der du dich dann verlieren kannst. Warum ich die Frage gestellt habe, ist natürlich, um so ein bisschen mal so aufzudröseln, was sind denn eigentlich unsere Erwartungen an so eine Serie, denn wir besprechen natürlich auch so eine. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Ja, das Jahr 2026 ist noch gar nicht richtig gestartet und schon startet eine neue Serie und sogar eine Prequel-Serie zu Game of Thrones, nämlich A Knight of the Seven Kingdoms von Ira Parker, in der es um die Abenteuer des Heckenritters Dunk geht. In diesem Podcast erklären wir, was ihr von der Serie erwarten könnt und ob sich das Einschalten lohnt. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mag. Hallo Lisa.
Hallo.
Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin. Hi Laura.
Hallo.
Und ich, Fabian Douglas, mich kennt ihr ebenfalls von GigaTV Mag. Ja, wir haben ja auf diesem Kanal bereits die finale Staffel von Game of Thrones behandelt und wir drei haben ja auch House of the Dragon besprochen und da haben wir uns gedacht, Mensch, lass uns doch auch die nächste Westeros-Serie besprechen, auch wenn die vielleicht nicht so den Event-Charakter hat. Aber da ist mir ist das jetzt schon deutlich geworden, so in der Vorbereitung und wenn wir über die Serie reden, wir brauchen irgendwie noch eine gute Abkürzung beziehungsweise einen guten Namen für die Serie, weil A Knight of the Seven Kingdoms oder Akotsk geht halt nicht so leicht über die Zunge wie Hot D.
Hot D ist einfach das Beste. Ja. Ich sag einfach immer Seven Kingdoms, weil das irgendwie am eingängigsten für mich ist. Aber es ist halt auch ein bisschen langweilig, ne? Also es ist nicht so GOT, Hot D, weiß nicht.
Ja, Akotsk ist Akotsk, schwierig, Akotsk. Ja.
Akotsk.
Ja, ist irgendwie ist schwierig, ne?
Schlechte
Also, aber du hast auch recht, so Seven Kingdoms so, hm. Aber andersrum irgendwie einfach nur Neid zu sagen, ist auch dann zu beliebig.
Lass mal,
ne?
Neid gucken und das.
Lass mal, ja, Neid, nee, gucken. Nee, also weiß nicht, vielleicht habt ihr da draußen ja auch irgendwelche Ideen oder habt ihr gehört, dass sich schon vielleicht irgendwas durchgesetzt hat. Wir sind gespannt. Aber dann, bevor wir mit Dank aufbrechen, erstmal ein wenig Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Neue Handys sind natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück nach Westeros. Ja, Night of the Seven Kingdoms ist ja eine Adaption von George R.R. Martins Novellen Der Heckenritter von Westeros. Und da fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, was sind denn eigentlich Heckenritter? Also im Deutschen würden wir wahrscheinlich eher fahrender Ritter sagen. Und das ist so eine Figur der mittelalterlichen Literatur. Also jemand, der auszieht, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, oft auch um einer Dame zu imponieren. Und ihr kennt vielleicht Don Quixote, das ist so eine Parodie auf den fahrenden Ritter. Und in Westeros versteht man unter einem Heckenritter also einfach einen armen Ritter, der sich durch Turniere über Wasser hält, da, indem er da versucht, irgendwie das Preisgeld einzusacken. Und der besitzt eben kein Land, anders als andere Ritter, und sucht eher nach Anstellungen.
Und er schläft
in Hecken. Schläft, genau, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Und er schläft eben gelegentlich unter Hecken oder vielleicht auch mal in Hecken, um Geld zu sparen, daher der Name. Also ein Heckenritter als Held der Geschichte. Was sagt uns das, Laura?
Dass wir auf jeden Fall bei einfacheren Charakteren gelandet sind als in House of the Dragon, wo wir halt hier den Überlords, den Targaryens hinterher laufen. Also wir sind jetzt wirklich irgendwie, ja, so beim, also es ist ja nicht das Fußvolk direkt, ne, weil das ist immer noch ein Heckenritter. Also er hat immer noch einen Status. Also wir sind noch nicht ganz unten gelandet, aber ich find's mega interessant, weil das halt nochmal eine andere Facette von diesem Worldbuilding sozusagen aufmacht. Und wenn man mal zurückdenkt, dann ist ja in Game of Thrones, vor allen Dingen in den ersten Serien, gibt es ja auch immer mal wieder solche Charaktere, denen man dann so folgt. Auch bei House of the Dragon, jetzt in der zweiten Staffel, war es ja so, dass immer mal wieder solche Charaktere eingebracht worden sind. Und ich fand, dass jetzt zum Beispiel bei House of the Dragon, da haben wir ja auch in der Besprechung von der zweiten Staffel öfters mal drüber gesprochen, dass genau diese Storylines manchmal so ein bisschen zu kurz gekommen sind oder irgendwie so ein bisschen flach waren, weil sie dann im Vergleich nicht mithalten konnten, weil das halt nicht genug Tragweite, nicht genug Fallhöhe hatte. Und ich finde es jetzt so interessant, weil jetzt haben wir ja gar nichts anderes. Dementsprechend ist die Fallhöhe natürlich dadurch schon gegeben, dass wir nur diesem Charakter zu gucken. Also auch die, wir sind auch, und was ich auch noch interessant finde, auch im Vergleich jetzt irgendwie zu den anderen Serien, wir folgen einem einzigen Protagonisten und nicht mehreren. Das ist kein Ensemble.
Ja, da frage ich mich, inwiefern das vielleicht noch irgendwie geändert wird, weil es hat mich so ein bisschen an die erste Staffel von The Mandalorian erinnert. Da sind wir ja auch nur Mando gefolgt. Und ich habe damals gesagt, das hat dann so ein bisschen auch das Storytelling eingeschränkt. Also ich hatte das Gefühl, dadurch, dass sie nicht zwischen Storyhandlung A und Storyhandlung B hin und her schneiden konnten, mussten sie irgendwie alles zeigen. Und man hat halt auch gefühlt so beliebige und langweilige Szenen. Also irgendwie Mando geht von A nach B. Das musste auch alles gefilmt werden. Und es ist so, das ist so ein bisschen scheinbar die Gefahr, wenn man nur eine Perspektive hat. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sie das dann in dieser Serie umsetzen, umschiffen, wer weiß es. Lisa, du hast dich ja auch schon eingelesen in die Thematik. Wir haben ja auch ein Video über Night of the Seven Kingdoms gemacht. Was war denn so dein Bauchgefühl, als du so jetzt die ganzen Hintergrundinfos gesammelt hast? Hattest du so die so gedacht, so, ja, geil. Also auf die, das Schicksal eines Heckenritters, auf die Abenteuer eines Heckenritters, darauf habe ich richtig Bock. Oder wie war das bei dir?
Jein. Also ich muss sagen, ich habe mich schon, als ich recherchiert habe, eigentlich darüber gefreut, dass wir mal so eine andere Perspektive kriegen in Westeros, dass man halt nicht nur in Anführungszeichen die Intrigen des Adels oder der Hochgeborenen verfolgt, sondern eben auch Geschichten, wie Laura gerade schon meinte, von so ein paar normalen Leuten, die aber in derselben Welt sich befinden und deren Geschichten vielleicht so zu kurz gekommen sind. Wo ich so ein bisschen überlegt habe, ob ich das cool finde, ist halt das Setting, in dem es spielt, war das halt, glaube ich, 50 Jahre, nachdem die letzten Drachen aus Westeros verschwunden sind, spielt. Das heißt, es gibt keine Drachen. Das ist ein bisschen traurig. Aber natürlich könnte man auch argumentieren, sowohl Game of Thrones als auch vor allem eigentlich House of the Dragon haben uns ja jetzt schon super viele Drachen gezeigt. Und dann ist es ja gerade vielleicht spannend, dass man halt mal sieht, wie Westeros halt ohne diese ganzen Game of Thrones-typischen Sachen funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so hyped war, aber ich war auf jeden Fall interessiert. Also ich war eigentlich auch motiviert und offen dafür, so mal was komplett Neues aus der Welt erzählt zu bekommen. Und genau, das war so meine Stimmung. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Novellen gar nicht gelesen. Also im Gegensatz jetzt zu für hier Fire and Blood. Also ich weiß eigentlich nichts. Oder nur sehr wenig. Ja,
Dito. Also ich glaube, gibt's hier jemanden in der Runde, der die gelesen hat? Nee, ich wollte das irgendwann nochmal nachholen, ja. Aber jetzt, für die Serie habe ich es leider nicht geschafft. Deswegen sind wir da komplett unbelegt dahingehend. Ich war auch neugierig und vor allem, dass George R. R. Martin die Serie so gelobt hat mich halt neugierig gemacht. Ansonsten haben wir natürlich auch in den Kommentaren unter unseren Videos so die gelesen, die Leute gesagt haben, so, ja, okay, aber keine Drachen, keine White Walker, was soll das? Ist für mich nicht Game of Thrones. Scheinbar schreckt das halt auch viele Leute ab. Also die Serie muss auf jeden Fall sich erst noch beweisen. Das sehen wir dann, ob sie das auch dann schon in der ersten Folge schafft. Was ich noch kurz anmerken wollte, was ich mich so gefragt habe, du hast ja gerade gesagt, 50 Jahre nach dem Tod der Drachen. Also wann spielt denn eigentlich die Serie? Also wo sie spielt, ist klar, in der Weite oder Reach, also der Heimat der Ritterlichkeit, wie das so in den Wikipedias von Song of Ice and Fire steht. Also unter dem Haus Tyrell ist das Ganze. Die Tyrells kennen wir ja aus Game of Thrones, damit ihr das vielleicht ein bisschen einordnen könnt. Und dann ist noch die Frage, wann spielt das Ganze eigentlich? Also es wird jetzt in der Serie nicht gesagt, also nicht, dass ich das irgendwie gemerkt hätte. Und in den Büchern spielt die Geschichte im Jahre 209 nach der Eroberung. Da herrscht gerade Daeron Targaryen der Zweite. Und das ist so rund 90 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und fast 100 Jahre nach House of the Dragon. Also so schön in der Mitte. Alle Leute, die wir kennen, sind tot oder noch lange nicht geboren. Also ist wirklich für uns jetzt auch eine neue Phase. Und wenn man das so einordnet, ist es auch so eine Art Übergangsphase. Also die Targaryens herrschen zwar noch, die sind aber keine unantastbaren Drachenlords mehr. Die Bürgerkriege liegen jetzt Jahrzehnte zurück und doch obwohl der oberflächliche Friede im geeinten Königreich herrscht, brodelt es so unter der Oberfläche und wie wir schon gesagt haben, keine Drachen und Magie ist eher so eine ferne Randerscheinung.
Kann ich dazu mal was sagen, weil ich finde ja die erste Staffel von Game of Thrones, die hat auch keine Drachen, ne? Also klar, du hast halt natürlich den Rückblick und du siehst halt die Skelette von den Drachen in King's Landing dann.
Und die Babydrachen am Ende.
Ja, genau, aber das ist der Anfang von der zweiten Staffel. Wo das wirklich nicht? Nee, weil sie geht ja am Ende ins Feuer, ne? Das ist doch das Ende von der ersten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich dachte irgendwie, da klettern schon die Drachen sie rauf.
Das ist das letzte Bild in der ersten Staffel.
Ja, es ist vielleicht jetzt nicht so, dass diese kleinen Drachen jetzt super viel Screentime haben. Das stimmt schon.
Also weißt du, was ich meine? Das ist halt irgendwie so ein bisschen, und deshalb finde ich, erinnert mich das halt tatsächlich eher an diese erste Staffel, so das erste Buch auch von Game of Thrones, weil es da halt wahnsinnig viel um die Gesellschaft da in King's Landing ging, um die verschiedenen Häuser, um die verschiedenen Intrigen, was wir ja schon gesagt haben. Und ich meine, das einzige übernatürliche Element sind halt die White Walker, die schon so angedeutet werden, wo du halt schon weißt, okay, da gibt's irgendwie eine Bedrohung aus dem Norden. Aber die Drachen selbst spielen erstmal keine Rolle. Und ich meine, dann auch, wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, diese Babydrachen sind ja auch zwar faszinierend und die kommen auch immer wieder in den ersten paar Staffeln vor, aber du hast auch nicht diesen Überschuss an Drachen und an Drachenmagie und so weiter in Game of Thrones. Und das ist ja auch sowas, was wir natürlich auf der anderen Seite, was wir ja auch gefeiert haben bei House of the Dragon, dass man da gesagt hat, okay, jetzt kriegen wir erstmal einen Überfluss an Drachen. Wir haben so viele verschiedene Drachen, die ganzen Drachen haben verschiedene Charaktere und ich glaube, das war ja genau das, also das ist für mich auch immer das Tolle an House of the Dragon, dass es halt so viele Drachen gibt, weil es eigentlich in Game of Thrones diese Ausnahmeerscheinung war, dass die Drachen jetzt wieder zurückkommen. Und ich finde es so interessant, wenn wir jetzt eben Night of the Seven Kingdoms uns angucken, dass ich finde, es ist sehr viel näher an der ersten Staffel von Game of Thrones als House of the Dragon ist, so. Und ich finde aber auch, dass genau das irgendwo auch so eine ganz, also das hat bei mir total so die Gefühle wieder hervorgerufen, die House of the Dragon nicht hervorrufen konnte, von der ersten Staffel Game of Thrones und von dieser Begeisterung, von diesem da Einsteigen in diese Welt und dieses System und diese verschiedenen Intrigen zu verstehen.
So gut gesagt. Ich wollte eigentlich noch sagen, das, was ich jetzt gesagt habe mit der Einordnung, wahrscheinlich können wir das alles vergessen, weil das wahrscheinlich dann so nicht so wirklich relevant ist für die Serie, beziehungsweise schauen wir mal, wir haben jetzt ja auch erst die erste Folge geguckt. Dann lass uns doch mal in die Besprechung der Folge reingehen, jetzt am Anfang, ohne Spoiler. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben für einen Spoiler-Part. Wer weiß, ob wir zu dem Spoiler-Part überhaupt kommen. Vielleicht... Weiß nicht, wollen wir erst den Vergleich der ersten Folgen machen oder wollen wir erst auf den Meta-Humor zu sprechen kommen?
Okay. Vielleicht. Also ich hätte jetzt gesagt, die ersten Folgen, oder? Weil das ja noch mehr zu dem passt, was wir davor gerade gesagt haben.
Genau, was hat ja Laura jetzt auch gesagt, dass das schon eher so mit zu Game of Thrones passt und weniger zu House of the Dragon. Ich habe jetzt mal mir jetzt für den Podcast, es tut mir wirklich leid, ich habe jetzt nicht die erste Folge von Game of Thrones und House of the Dragon nochmal angeguckt, aber ich habe mir zumindest angeschaut, was ist denn da eigentlich passiert? Also wir haben in Game of Thrones haben wir halt die White Walker werden eingeführt, der König erscheint in Winterfell, der Sohn des und die ganzen Lords und Ladies kommen da zusammen, wir lernen die kennen und wir lernen eben auch kennen, dass sie sich alle nicht wirklich leiden können und dann am Ende fällt halt der Sohn des örtlichen Lords aus dem Fenster und in House of the Dragon haben wir...
Das ist die geilste Beschreibung für der Sohn des örtlichen Lords.
Aber Brandon ist einfach nur der Sohn des örtlichen Lords mittlerweile.
Irgend so ein Dude halt.
Ja, so. Irgend so ein Dude fällt aus dem Fenster, genau. Die haben so viele Kinder, das ist auch nicht so wichtig.
Weiß man auch nicht mehr, wer das war. Genau. Irgend so ein Typ halt.
Und bei House of the Dragon haben wir halt dieses große Turnier. Dann, weiß ich, ganz kleiner Mini-Spoiler, aber ich meine, wir gehen davon aus, dass ihr House of the Dragon geguckt habt. Königin Emma stirbt. Und dann muss eben die Frage der Nachfolge wird dann aufgeworfen, muss dann auch geklärt werden. Also
und du hast das Turnier in der ersten Folge, ne?
Genau, habe ich ja gesagt, ja. Das Turnier in der ersten Folge. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der ersten Folge von A Night of the Seven Kingdoms, was passiert denn da eigentlich? Also wir haben halt einen Heckenritter, der gerne zu einem Turnier, der gerne bei einem Turnier mitmachen würde. Und wie der Engländer so schön sagt, basically that's it. Laura, hattest du da schon jetzt in dieser ersten Folge diese Game of Thrones Vibes? Hat dich das schon irgendwie in diese Welt mit reingezogen?
Ja, total. Aber ich finde es auch sehr bedeutsam, wie sie das Intro nicht machen.
Oh, ne?
Genau.
Also Intro, der Intro-Song wird ja angedeutet und dann wird irgendwie weggeschnitten und man sieht halt einfach irgendwie ihn scheißen. So, er scheißt auf das Intro.
Auf gut Deutsch.
Ja. Also, und das fand ich halt irgendwie, also es ist halt sehr mutig so. Und ich fand es aber in dem Moment, erstmal war ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war erstmal so slightly offended, weil ich war so, hey, Moment mal, was willst du denn jetzt von mir? Und dann war ich aber dann im zweiten Schritt war ich so, okay, aber ich habe die Message irgendwie von dir, also ich habe die Message von der Serie jetzt verstanden. Okay, wir sind eine Game of Thrones Serie, aber wir sind nicht Game of Thrones. Und irgendwie finde ich es dann in dem Moment auch ganz gut, weil es mir dann halt einfach mich schon irgendwo auf so einer Art und Weise an die Hand nimmt und mir dann halt eben was ganz Elementares mitteilt, nämlich, dass meine Erwartungshaltung nicht sein sollte, dass ich jetzt eben Game of Thrones sehe oder House of the Dragon. Und ich glaube, das war total wichtig, dass das passiert ist, weil nur dadurch konnte ich dann im nächsten Schritt wirklich auch mich frei machen davon und dann das auch genießen, was da passiert. Weil, also Spoiler, ich fand die erste Folge richtig geil. Ich hatte richtig Spaß damit.
Okay, das kommt ja vielleicht dann ja noch hier zu sprechen und vielleicht kriegen wir ja auch eine Diskussion mit rein. Mir ist auch aufgefallen, dass, obwohl das jetzt Ganze in so einem mittelalterlichen Setting spielt, es doch irgendwie sehr modern ist. Also zum Beispiel haben wir so diese Flashbacks, die teilweise so reingehauen werden, so sehr schnell geschnitten. Das ist etwas, das es so noch nicht gab in der Art und Weise. Klar, hatten wir schon mal Szenen, die in der Vergangenheit gespielt haben, aber das waren dann halt immer ganze Szenen, aber so kurze Flashbacks, wo sich dann Dank daran erinnert, so wie oft er schon von seinem Sir geschlagen worden ist, dann sehen wir dann zack, zack, zack. So, glaube ich, hatten wir das in Game of Thrones noch nicht. Ja. Und ja, klar, das ist mit dem Meta-Humor, also es ist halt schon sehr meta. Yeah. Also das ist schon, dieses Leitmotiv wird angespielt und dann harter Schnitt. Und dann sehen wir eben Dank, wie er wortwörtlich auf das Leitmotiv scheißt. Gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Also, weil klar, Game of Thrones war auch schon immer irgendwie witzig. Aber der Witz kam halt vor allem durch die Dialoge zustande. Und hier haben wir jetzt halt wirklich richtig einen krassen Humor, der auch so, weiß ich, würde ich eher bei einem Deadpool-Film so verorten.
Ja, ist eher der,
also schon, ja. Ja, also schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es ist natürlich auch klar, warum sie
aber,
es machen.
Aber auf der anderen Seite auch wiederum sehr realistisch, ne? Also wir sind sehr so im Realen da auch drin, in diesem sehr Bodenständigen. Ich glaube, das ist auch eben so eine Botschaft. Wir sind nicht bei den Lords und Ladies irgendwo in King's Landing, wo drüber gepudert wird über solche Sachen und schon gar nicht irgendwie bei House of the Dragon, wo erst recht irgendwie drüber gepudert wird und wo solche Sachen keine Rolle spielen, sondern wir sind sehr, sehr substanziell. Ich meine, also ich muss sagen, mein erster Gedanke danach, nachdem ich mich von meinem Schock erholt hatte, war ja tendenziell eher, dass ich dachte, okay, ich mache mir schon auch ein bisschen Sorgen um deine Gesundheit, weil dein Stuhlgang sieht sehr flüssig aus. Ich weiß nicht, ob du genug Ballaststoffe bekommst in deinem Leben.
Tja, vielleicht mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel irgendwo
genau,
erholen.
Ja. Ja, diese Folge wird euch
genau.
Ja, könnten wir das jetzt hier voll gut einbauen. Ja, Lisa, also natürlich harter Schock für dich als Game of Thrones und Hot D Queen. Hast du dich dann von dem Schock erholen können oder blieb das dann erstmal so im Hinterkopf?
Ich weiß nicht, ob es so ein Schock war. Also es war irgendwie so ein bisschen skurril, als das passiert ist. Also ich weiß natürlich, was sie uns damit sagen wollten. Und also es ist ja wirklich dieses, wir scheißen buchstäblich auf Game of Thrones. Aber ich finde halt Fäkalhumor überhaupt nicht lustig. Ich finde es einfach nicht witzig. Deswegen war ich so, okay, cool. Ich weiß, was ihr machen wolltet. Es hat mich überrascht. Es hat mich wirklich überrascht. Weil, ich meine, da hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit gerechnet, dass sowas passiert. Aber ich hatte auch so verstanden, dass die Serie anders ist als Game of Thrones. Also es musste mir jetzt nicht so plakativ vor die Nase geworfen werden irgendwie. Ich glaube, das war aber auch schon ein bisschen, also in dem Extrem jetzt nicht, aber es war irgendwie auch so ein bisschen in dem Sinne Vorbote für den Humor, der sich dann ja auch durch den Rest der Folge gezogen hat. Was es für mich, ich glaube, ein bisschen schwieriger gemacht hat als für Laura, mich mit der ersten Folge anzufreunden tatsächlich.
Sag mal, kurz mal check, weil ich habe nämlich eigentlich das Gefühl, dass also House of the Dragon ist es definitiv nicht. Aber Game of Thrones hat diese Szenen teilweise auch. Also
wir haben ja eine Szene, wo, also es wird ja literally jemand auf dem Klo
genau.
ermordet. So. Ja. Aber es ist irgendwie dumm, aber es ist nicht so stumpf. Weil es ist irgendwie, ich finde dieser Kontrast von, da ist es halt für mich so ein Kontrast von, normalerweise gibt es halt diese Intrigen am Hof und es werden ganz viele Puzzleteile hin und her geschoben und dann wird, keine Ahnung, jemand vielleicht mal durch Gift umgebracht oder so. Und dann finde ich den Kontrast von, so eine wichtige Person stirbt einfach richtig stumpf auf dem Klo, finde ich halt wieder spannend gemacht und gut überlegt und es ist nicht einfach nur so, jemand scheißt hinter einem Baum.
Ich weiß, und gleichzeitig hast du aber trotzdem auch also es sind ja nicht nur Fäkalhumor-Sachen, die irgendwie, und ich, Also wenn ich nochmal genau auf die Bildsprache auch bei Night of the Seven Kingdoms gucke, ich bin mir gar nicht mal sicher, wir empfinden es jetzt im Moment gerade als Fäkalhumor.
Also sorry, ich habe nicht gesagt, dass alles Fäkal, also nicht alles ist Fäkalhumor. Nee, das wollte ich damit nicht sagen.
Die Frage ist auch, ist es wirklich Humor? Ist es wirklich Humor oder ist es eigentlich Realismus?
Ich glaube, es ist schon Humor, denn du hast hier diesen harten Schnitt und das ist so ein Stilmittel von Komödien.
Ja.
Also Komödienarten, ja. Komödien arbeiten mit harten Schnitten, Komödien arbeiten auch mit dem Gegenüberstellen von Kontrasten. Ja. Würde ich schon sagen, dass das in dem Moment eher witzig wirken soll.
Aber nicht nur, oder?
Ich glaube, meinst du jetzt nur diese eine Szene oder meinst du den Rest der Serie auch oder nur diese eine Szene jetzt?
Ja, eigentlich, ich meine es dann auch nochmal im Kontext der restlichen Szenen, weil wenn ich jetzt im Kontext von den restlichen Szenen sehe, dann sehe ich natürlich, dass da wahnsinnig viel, nee, stimmt noch nicht mal, ich finde, es ist nicht wahnsinnig viel Comedy drin. Da ist sehr viel, du hast ja auch sehr langsames Sehen, du hast ja sehr viel, er reitet ein bisschen rum. Also ich sehe, wenn ich das im Kontext nämlich sehe, sehe ich nicht nur den Humor, sondern sehe eher einen Anspruch auf Realismus.
Ja, auch. Also wir, weiß nicht, wenn euch das stört, dann habt ihr leider Pech gehabt, aber in dieser ersten Folge gibt es sehr viele männliche Hintern zu sehen. Weil nun musst dich halt auch irgendwie mal sauber machen und deine Klamotten solltest du auch mal waschen und das zeigt dann halt die Serie. Also in dem Sinne ist es tatsächlich auch irgendwie der ungeschönte Alltag im Mittelalter, wo du halt im Fluss baden musst, der wahrscheinlich schweinekalt war.
Ja. Du siehst jetzt die männlichen Hintern, während du in Game of Thrones in den ersten Staffeln halt einfach wahnsinnig viele nackte Körper von Frauen gesehen hast.
Ja.
Was ja auch realistisch wirken sollte.
Ja. Und da bin ich mal gespannt, wer sich darüber aufregt.
Über den männlichen Hintern, oder?
Über die männlichen Hintern, ja, wahrscheinlich.
Aber haben wir mal eine Frau auf dem Klo gesehen bei Game of Thrones? Ich glaube nicht. Also ich meine, es ist ja nochmal, das ist ja eigentlich, ich glaube, es war jetzt auch sarkastisch gemeint von Laura, aber es ist ja eine ganz, also die wurden ja ganz anders gefilmt, die Frauen, als jetzt auf diese realistische Art und Weise, wie halt Monsieur Dunk da einfach ins Wasser geht und sich wäscht. Das war ja so eine praktikable Sache und nicht so eine
sexy Sache.
Aber
es ist auch nicht, finde ich, wie Körper gezeigt werden bei Game of Thrones ist nicht unbedingt sexy. Sondern du kriegst ja immer irgendwie auch so ein bisschen den Dreck mit. So, also ich finde die Littlefinger Bordell-Szenen sind jetzt nicht sexy gefilmt zwangsläufig. Da finde ich zum Beispiel die Bordell-Szene bei House of the Dragon sehr viel sexier. So. Und auch die Sexszenen bei House of the Dragon sind sexier als die Sexszenen bei Game of Thrones. Ich finde, bei Game of Thrones ist es eher so ein Anspruch auf, okay, es ist halt Mittelalter, die Leute sind nicht richtig gewaschen und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fühle ich das auch, dass sie nicht gewaschen sind.
Nicht gewaschen.
Und bei House of the Dragon habe ich eher immer so, da ist es irgendwie so ein bisschen distanzierter, artifizieller auf eine gewisse Art und Weise, weil es nicht darum geht, es geht nicht um den Dreck unter den Fingernägeln bei House of the Dragon.
Es geht um den Dreck im
Herzen.
Im Herzen, genau. Ja, aber apropos Dreck, apropos Realismus, ich habe diesen quasi Gestank habe ich jetzt in Seven Kingdoms, ist mir nochmal viel deutlicher geworden. Mhm. Allein, dass diese Fliege die ganze Zeit da war und dann ist ja auch angesprochen wurde von diesem Turniermaster, dass ob quasi dieser andere Typ ihn an seinem Gestank erkennen würde und so.
Ja, ja. Und dann, das ist ein bisschen wie bei Slow Horses, wo du auch das Gefühl
hast. Ja, stimmt. Ja, genau. Da ist ja auch so eine Furzszene, wo der Charakter eingeführt wird.
Ja.
Ja,
anyway. Das haben wir schon sehr intensiv über die ekligen Sachen geredet. Vielleicht sollten wir noch so ein bisschen über die Figuren der ersten Folge reden. Also wir haben eben Dunk, er behauptet, er sei ein Heckenritter. Ob er das wirklich ist, wissen wir gar nicht. Also lässt die Serie jetzt auch erstmal offen, aber wir glauben ihm natürlich, weil er wirkt schon jemand, der das Herz am rechten Fleck hat.
Glauben wir ihm wirklich? Ich glaube ihm nicht.
Ich glaube ihm auch nicht.
Also, nochmal in Klammern. Also, wir glauben ihm vielleicht nicht. Also, er hat aber schon, würde ich sagen, das Herz am rechten Fleck. Ja. Er ist aber nicht jetzt der Hellste. würde ich sagen.
Aber er ist groß.
Er ist groß, ja. Und das ist auch so das Einzige, weil ich glaube auch, er ist auch jetzt, ich habe halt immer gedacht, er ist irgendwie voll der krasse Kämpfer. Aber auch das ist er ja wahrscheinlich nicht. Also wir sehen ihn jetzt in der ersten, nicht.
Also aber ich glaube, er ist einfach groß.
Ich bin mir irgendwie nicht sicher, als diese Szene, es eine Szene gab, wo er quasi herausgefordert wurde und er war dann so richtig zurückhaltend und da habe ich mich gefragt, okay, ist er so, hat er wirklich keine Skills oder ist er so ein Typ, der einfach nur super introvertiert ist und einfach nur kämpft, wenn es wirklich notwendig ist und dann ist er irgendwann so, ach, na gut, okay, und dann metzelt er die Leute so weg. Aber ich habe irgendwie, ich tendiere eher zu dem, er kann vielleicht noch nichts, aber warum meldet er sich dann bei einem Turnier an?
Weil er groß ist.
Weil er groß ist. Das ist die Lösung für alles.
Ja, weil ich glaube, er hat einen körperlichen Vorteil und er weiß das und er ist bereit, diesen körperlichen Vorteil einzusetzen, was ihn nicht unbedingt zu einem besseren Kämpfer macht, aber er hat halt auf jeden Fall bessere Chancen.
Oder er wirkt erstmal so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen bedrohlicher erstmal.
Ja, auf jeden Fall.
Auch weiß nicht, wirkt er wirklich bedrohlich? Vielleicht, wenn er dann seine Rüstung anhat, aber
wenn er sich gerade
so wirkt
hinstellt.
Er eher wie so ein geschlagener Hund, wirkt er, wie so ein geprügelter Hund wirkt er eher in den Szenen.
Ja, sagt er auch dann der gute Baratheon auch und zu ihm, warum schleichst du hier eigentlich so rum?
Ja. Und er so,
ich glaube, das war der Moment, wo die Serie mich hatte. Können wir über die Szene mal sprechen im Zelt mit, wie heißt der mit Vornamen?
Sind das eigentlich schon Spoiler jetzt alles, was wir hier machen? Müssen wir schon eine Spoilerwarnung machen oder ist das noch so, bleiben wir vage genug?
Wir machen doch diese Folgen immer komplett als Folgenbesprechung, also ist immer alles.
Ja, ich habe jetzt halt noch, ich habe jetzt halt explizit gesagt, jetzt erstmal spoilerfrei.
Ah ja, okay.
Aber wir können dann gerne mal jetzt konkreter reingehen. Ich wollte vielleicht noch, obwohl wir das können wir dann auch später noch machen, Lionel Baratheon. Der lachende Sturm oder irgendwie so auf Deutsch.
Ja.
So ungefähr kann man das sagen. Okay, also wollen wir dann vielleicht, bevor wir dann wirklich Spoiler sagen, noch so ein kurzes Fazit machen? Mhm. Also Laura, vielleicht kannst du nochmal sagen, was du klangst ja jetzt schon sehr positiv. Würdest du dann die Serie dann auch Fans, sag ich mal, von House of the Dragon und von Game of Thrones empfehlen oder nur mit Einschränkung?
Ich glaube, ich würde es tendenziell eher Fans der ersten Staffeln von Game of Thrones empfehlen. Wenn du Game of Thrones geguckt hast und direkt am Anfang, wenn die letzten Staffeln nicht so deins waren und du aber die ersten Staffeln mochtest, dann ist es wahrscheinlich eher deins. Wenn du House of the Dragon ein bisschen zu abgehoben fandst, dann könnte das genau die richtige Westeros-Serie für dich sein.
Lisa, du warst jetzt noch nicht so begeistert, habe ich so mitgehört.
Ja.
Würdest du denn die Serie empfehlen oder nur mit Einschränkungen oder gar nicht?
Ich kann es nach der ersten Folge überhaupt noch nicht sagen. Also ich muss sagen, ich bin bisher ein bisschen unterwältigt. Also wenn ich jetzt nur die erste Folge nehmen würde, würde es empfehlen, wenn für Leute, die wirklich dieses Original Game of Thrones Feeling haben wollen, aber mit der Einschränkung, dass es ich fand es einfach nicht, es hat mich noch nicht gepackt, es hat mich irgendwie noch nicht überzeugt. Ich finde ihn noch ein bisschen langweilig. Ich bin nicht so ein Fan von dem Humor, also jetzt abgesehen von dem Fäkalhumor, fand ich jetzt auch diese Slapstick-Momente irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich für mich sehr angefühlt nach, reden wir vielleicht später noch mal ein bisschen mehr drüber, aber es hat sich bei mir so ein bisschen angefühlt von, wir müssen unbedingt jetzt die Vorlage so umsetzen und deswegen müssen wir diese Slapstick-Momente so reinnehmen, aber es passte von, also ich weiß nicht, vielleicht, es passte für mich vom Timing her nicht so, dass ich es so witzig fand. Oder vielleicht ist es auch, finde ich es einfach in einem Kontext nicht witzig, ich weiß es nicht. Es
darf keinen Humor geben in Westeros.
Nein, das ist gar nicht das Problem, aber ich weiß nicht, wenn jemand jetzt zweimal gegen einen Türrahmen rennt, war ich so, ja gut, jetzt ist er zweimal gegen den Türrahmen gerannt, weil er groß ist. Haha, er ist groß. So, cool.
Ich finde so, ich muss sagen, dass ich nach dem Trailer viel mehr Angst hatte, weil der Trailer war so ein Slapstick-Gag nach dem nächsten. Und ich finde, in der Serie ist es dann eigentlich ganz angenehm, so ein bisschen so aufgegangen, so und hat sich so ein bisschen aufgelöst und es war nicht mehr so, also es ist nicht so komplett auf die 12, finde ich.
Ich muss das mal beobachten. Ich habe mich schon überlegt, ob ich es eigentlich witziger finden würde, wenn es mehr Slapstick geben würde. Und dann habe ich überlegt, gut, aber so eine Westeros-Serie, die wie so die nackte Kanone aufgebaut ist, wo du dich gefühlt ja nicht mal atmen kannst, ohne dass was Neues passiert, ist vielleicht dann doch ein bisschen übertrieben. Aber Ja, ich muss wirklich einfach warten. Vielleicht freue ich mich damit auch noch an. Also ich hoffe es stark, aber bis jetzt, ja, ich fand es irgendwie, es hat für mich noch nicht so funktioniert. Aber es ist ja auch immer, Humor ist ja sehr subjektiv. Also,
ja. Genau.
Oder Geschmack.
Ja, also die erste Folge geht jetzt so um die 40 Minuten, ist jetzt auch nicht besonders lang. Ja, ich kann dir da zustimmen, dass der Humor ist halt immer so eine Geschmackssache, ist immer ein bisschen schwierig. Und es passiert jetzt auch tatsächlich nicht besonders viel. Über das wir jetzt aber trotzdem, über das bisschen, was da passiert, wollen wir jetzt aber auch dann mit Spoilern reden. Also, falls ihr euch nicht spoilern wollt, dann seid bewusst. Wir reden jetzt auch inhaltlich über die Sachen, die man dann so als Spoiler sehen könnte. Also, ich habe ja so mir gedacht, ob die Serie vielleicht so, oder zumindest die Folge, über die Serie selbst kann ich das ja noch nicht sagen, weil ich die anderen Folgen noch nicht gesehen habe, aber zumindest die erste Folge ist ja irgendwie auch so eine Folge übers Scheitern, oder? Weil alles, was sich Dank vornimmt, oder anders gesagt, Dank nimmt sich vor, an einem Turnier teilzunehmen. Und meine Erwartung, vor allem auch jetzt bei Game of Thrones, ist jetzt, ja, dann nimmt er da halt an dem Turnier teil, beziehungsweise dieser bürokratische Schritt, du musst dich da halt einschreiben und du brauchst jemanden, der für dich birgt. Also das haben wir bei House of the Dragon gar nicht gesehen, sondern da sind halt, ist ganz klar, da ist ein Turnier und dann kämpfen die da fertig aus. Und er versucht es halt, sich einzuschreiben, er scheitert. Er versucht jemanden zu finden, der für ihn birgt und scheitert. Und am Ende endet es aber trotzdem dann mit dieser Sternschnuppe und wir gehen irgendwie so mit einem Glücksgefühl in die nächste Folge rein. Habt ihr das auch so empfunden?
Ich glaube, ich würde ganz gerne noch mal in Game of Thrones reingucken, weil ich glaube, genau das, was du da jetzt gerade beschreibst, habe ich eher bei Game of Thrones schon gesehen. Also ich stimme dir komplett zu, bei House of the Dragon hast du das halt nicht. Da siehst du nicht, wie Leute sich einschreiben in Turniere. aber ich meine, diese kleinen Hindernisse des Alltags, also wenn ich da dran denke, was zum Beispiel so Arias Story-Arcs in den ersten Staffeln sind, dann sind das ja schon sehr viele so kleine Sachen, wenn sie da irgendwie durch King's Landing läuft und Sachen beobachtet, von Leuten wegrennt und so weiter. Das sind schon eher so Probleme des Alltags, mit denen sie konfrontiert ist. Und das sind nicht unbedingt nur die großen Intrigen, die da irgendwie erzählt werden.
Und es ist ja auch wieder so ein bisschen ein Beispiel dafür, dass wir jetzt eben aus der Sicht der Unterschicht die Geschichte verfolgen. Weil wenn man halt so ein, ja, in Adel geborener Mensch ist, dann hat man halt nicht dieselben Hürden, als wenn man so ein random Heckenritter ist, der irgendwie gerne mal zum Turnier will. Das geht dann eben nicht so einfach. So, es ist, da hat man natürlich mehr Probleme und muss irgendwie härter dafür arbeiten. Und man sieht ja dann auch, dass halt für Dank es ja auch wichtig ist, so dass er eben dafür arbeitet oder dass er ja so eine starke Auffassung hat von so Tugend oder dass er dieses ganze Ritterding, also er tut ja quasi nicht umsonst so, als wenn er ein Ritter ist, sondern er findet ja das auch schon, dieses, was damit einhergeht, so dieses, man kümmert sich und Pflichtgefühl findet er, glaube ich, auch, also es wirkt jetzt so, als wenn er so das eigentlich auch so verfolgt. Mhm. Und das, und wenn er dann scheitert zwischendurch, dass er aber, dass er jetzt schon so auch was dafür tut, dass er eben dieses Ritterdasein pflegen kann, sozusagen.
Zu diesem Ritterdasein gehört natürlich auch, dass man als Ritter einen Knappen hat. Und da kommen wir dann jetzt zu Egg, wie er dann ja genannt wird, gespielt von Dexter Sol Ansel. Oh, ich war ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich gar nicht so viel in der ersten Folge vorkommt. Also ich hatte da schon das Gefühl, dass, also er ist ja im Trailer auch permanent an der Seite von Dank. Und sie sind ja das zentrale Duo von der Geschichte. Deswegen dachte ich, da hat er jetzt schon mehr irgendwie mitzuspielen, mitzusagen, aber ist gar nicht. Die wenigen Szenen, die die beiden zusammen haben, Dank und Egg, wie haben die euch denn gefallen? Haben die schon eine Chemie zusammen oder muss sich das erst noch entwickeln? Lisa, wie war das bei dir?
Also ich finde, die hatten eigentlich sofort eine Chemie. Also mit diesem ganzen Hin und Her, was sie immer hatten, dass Dank eigentlich erst nicht will, dass er quasi mit ihm mitläuft und eben zu seinem Knappen wird und so. Ich fand die Interaktionen der beiden eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Und ganz, also recht natürlich. Also ich hatte auch schon irgendwie, gab's mal, war das auf der Comic-Con oder so, da gab's so ein Panel, wo mit George R. R. Martin und den Charakteren von dem Cast. Und das habe ich geschaut. Und da hat man auch gemerkt, dass sie sich halt auch so quasi zwischenmenschlich außerhalb der Serie halt so super gut verstehen und voll die gute Chemie haben. Deswegen, wundert es mich gar nicht, dass sich das so übertragen hat auf die Serie. Ja, und ich fand Egg eigentlich ganz süß. Ich war manchmal so ein bisschen, rausgebracht manchmal. Der hat ja so eine glockenhelle Stimme. Ich weiß nicht, das ist ja wirklich krass. Also das ist immer so durch, so richtig durchgeklungen durch mein Ohr irgendwie. Aber ja, ich fand irgendwie süß und dann kommt er da zum Feuer und macht ihm erstmal Essen und hilft ihm was ein bisschen, weiß nicht, Housekeeping. Und als sie dann so am Feuer lagen, finde ich auch, kam auch so ein bisschen noch mal mehr der Charakter durch von Egg, so als halt Dank so ein bisschen so ist so, ist diese Sternstuppe jetzt nur für uns? Und dann sagt er einfach nicht und dreht sich so zur Seite und ist so ein bisschen so, ja, das ist unsere Sternschnuppe. Ja, nee, das
ist süß. Was ich auch cool fand, also ist es ja jetzt, wir wissen ja in diesem zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wer er ist. Und es ist ja eigentlich nur ein einfacher Stallbursche, halt irgendwie ein Waisenkind. Aber es scheint schon durch, dass er so mehr weiß und auch eine ganze Menge auf dem Kasten hat. Also er hat ihm halt einfach mal sein Lager hergerichtet und er hat ja auch gesagt, er hätte ihm auch sein Pavillon aufgebaut, wenn er denn eins hätte. Weiß ich nicht, ob das jeder Stallbursche kennt oder kann.
Ja, und ich glaube auch, dass er dann Dank vielleicht echt noch gut durchmanövrieren kann durch alles, was der macht, weil Dank ja, wie Laura meinte, nicht so die hellste Kerze auf der Torte ist. Und wenn Egg sich dann so ein bisschen mehr auskennt, auch mit den Geflogenheiten und so, ist das, glaube ich, schon ein Vorteil. Und da freue ich mich tatsächlich drauf oder hoffe ich halt, dass die Dynamik dann da auch cool funktioniert, weil ich glaube, das könnte es für mich auch noch mal ein bisschen irgendwie spannender oder witziger machen. So.
Ja. Es ist halt irgendwie so dramaturgisch typisch, wenn er jetzt das Angebot bekommt, hey, ich könnte dein Knappe sein, dass er erstmal Nein sagen muss. So, das ist, also irgendwie, das habe ich jetzt halt schon 100-mal gesehen in Serien und Filmen, aber irgendwie, es geht auch nicht anders. Oder, Laura? Es muss immer diesen Widerstand geben. Er hätte jetzt nicht einfach Ja sagen können.
Ja, das hast du halt eigentlich, dramaturgisch gesehen, hast du das halt immer im ersten Akt. Und du würdest ja, also du erzählst ja Serien irgendwie, die kontinuierlich erzählt sind, erzählst du ja genau in dieser Struktur auch. Und der Held muss sich immer erstmal, wenn er zum Abenteuer gerufen wird, muss immer erstmal sagen, nee, danke. Damit es nochmal verhandelt werden kann. Und in dieser Verhandlung wird dann halt was über den Helden irgendwie auch offenbart. Und dann muss er quasi, um in den zweiten Akt dann reinzukommen, muss er dann eben Ja sagen. Und ich meine, wenn du sagst, die Reise ist diese Reise von den beiden, dann ist es tatsächlich, also sehr traditionell natürlich aufgezogen, dieses erste
Mal von Ja. Aber hätte er dann nicht auch länger brauchen müssen, um sich dafür zu entscheiden, bei dem Turnier mitzumachen? Weil das ging ja schon relativ schnell, da war ja so.
Die Reise ist zwischen den beiden.
Aber der Aufbruch von ihm als Held ist doch trotzdem, also dass er auch sozusagen gleich beschließt, alleine weiterzumachen und dass er überhaupt dann Egg auch treffen kann. Da fand ich tatsächlich ein bisschen überrascht, wie schnell das ging.
Ich weiß nicht, ob das die große Frage ist, weil theoretisch hast du ja eine große Frage, die wahrscheinlich in der ersten Staffel irgendwann dann eine größere, also wir werden die irgendwann verstehen, was ist die große Frage von dieser ersten Staffel. Im Sinne von, okay, was ruft ihn eigentlich irgendwie und was möchte er eigentlich und was braucht er eigentlich? Ich glaube nicht, dass die große Frage sein wird, nehme ich jetzt an Turnieren teil? Ich glaube, die große Frage, die stimmt. In ihm liegt, ist tendenziell eher, kann ich ein guter Ritter sein?
Ja, das stimmt.
Und ich glaube,
da ist er ja noch weit von entfernt.
Und ich glaube, dass aber eben diese Frage nur beantwortet werden kann in der Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren. Er kann nur ein guter Ritter werden, weil Egg da ist, weil die sich gegenseitig irgendwas geben werden.
Auch sehr witzig, er hat ja von seinem Meister, von seinem Herrn, ich will nicht sagen geschwärmt, er hat gesagt, hier, du warst ein guter Sir zu mir. Und das Einzige, was wir eigentlich von ihm wissen, ist, er ist bei einer Schlacht, hat einen Pfeil in den Bauch gekriegt. Und er hat Dank nur dann geschlagen, wenn er es verdient hat.
Außer das eine Mal, wo er ihn auch so geschlagen hat.
Stimmt, Aber ich finde, das ist sehr ehrenhaft auch von ihm. Dass er ihn nur schlägt, wenn er es wirklich verdient hat, außer das eine Mal. Aber das eine Mal war ein Missverständnis.
Ich finde aber, dieser Typ wirkt jetzt nicht so sympathisch auf mich. Also abgesehen davon, dass er halt Dank geschlagen hat, wirkt er jetzt auch in der Konversation mit ihm jetzt nicht so, wie diese weiß ich nicht, leitende Vaterfigur, die als die dank ihn irgendwie ausmacht. Also ich habe das Gefühl, der hat da so ein bisschen was romantisiert. Oder vielleicht auch, weil er es nicht anders kennt.
Ja, ja, total. Und ich glaube, das ist aber genau auch der Grund, warum wir denken, dass er ihn nicht wirklich zum Ritter geschlagen hat.
Ja, weil warum sollte er? Er ist irgendwie in meinen Augen war er jetzt nicht so der großzügige Typ, der sowas nochmal kurz vor knapp da irgendwie machen würde.
Nee, so ich.
Hat mich aber auch überrascht. Also ich hatte schon die Erwartung, dass er so eher die Vaterfigur ist. Ich meine, wir wissen ja, dass er ihn eben als Waisenkind auch angenommen hat, als sein Knappe. Also da scheint dann auch, vielleicht ist da auch noch irgendwas vorgefallen oder so, aber das hat mich zumindest ein bisschen überrascht.
Vielleicht gibt's ja noch weitere Rückblenden.
Ja, ich glaube,
auf jeden Fall.
Ich glaube, das wird viel damit, es prägt ja Dank auch sehr, ne? Also ich meine auch, dass er das erste, als er dann irgendwie Egg als Squire, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, Schild?
Knappe.
Ah ja. Schildmacht. Das ist was anderes. Also Egg dann als Knappen sozusagen in den Job irgendwie beruft. Sagt er ja dann eigentlich, also ich meine, er kennt ja nichts anderes, ne? Er kennt ja nur die Erziehungsweise von seinem Ritter so. Und ich finde das irgendwie total gut, dass er dann in dem Moment das irgendwie, also es sagt viel über den Charakter dann halt einfach in dem Moment aus, dass er das dann genauso wiederholt, dass er sagt, ich werde dich auch nicht schlagen, Punkt, 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 außer wenn du es verdient hast.
Ja, doch, die auch so geben sich Muster weiter in der Erziehung.
Genau.
Ja, ja.
Ja.
Aber, ich weiß nicht, aber er wirkt für mich eher wie so eine friedfertige Kuh. Also er sagt zweimal, pass mal auf hier, sonst kriegst du gleich eine Schelle. Aber er macht es dann nie. Also aktuell wirkt er noch sehr gutmütig und schauen wir mal, ob er dann, was er dann so negatives, toxisches von seinem Herrn mitbekommen hat, ob er das dann auch wirklich dann so weitergibt.
Habt ihr eigentlich, was ich kurz fragen wollte, der Typ in der Taverne, ne? Das ist schon Targaryen. Mhm.
Ja, oder? Also hätte ich jetzt gedacht,
weil die Mütze,
Ja.
Ich glaube, wird es nicht sogar gesagt?
Ja,
also es wird auf jeden Fall gesagt, dass er adlig ist.
Genau, es wird gesagt, dass er adlig ist und er hat halt helle Haare und er bezahlt mit einer Münze, wo ein Drache drauf ist. Mhm. Und
der ist safe beim Turnier und dann muss Dank gegen den kämpfen oder so.
Meinst du?
Oder weiß ich nicht. Oder ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Targaryen ist, der irgendwie beim Turnier auftaucht. Weil wir haben ja auch, haben wir nicht auch bei diesem Turnierplatz auch schon die Banner gesehen oder habe ich mir das eingebildet? Wir haben ja eben schon gesagt, es geht ja auch trotzdem ein bisschen um die Targaryens oder eben um ihren Machtverlust. Das heißt, ich kann mir eigentlich vorstellen, dass da, wenn das ein Targaryen ist, dass der dann da auch auftaucht.
Also dass Targaryens auftauchen auf jeden Fall, dass er auftaucht, ja, mal sehen irgendwie. Also ich glaube,
aber warum sollte er
eine Rolle?
Ja, ich glaube mich auch, weil sonst warum hätte er da gesessen so, ne? Also das wäre völliger Quatsch gewesen sonst.
Naja, ich glaube, es ist halt die örtliche Gebundenheit, setzt ihn ja eher in Verbindung mit einem anderen Charakter.
Die örtliche Gebundenheit?
Ja, mit Egg natürlich. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Ich glaube, das könnte man herausfinden, wer das ist, über den Schauspieler, aber vielleicht ist es ein Spoiler, deswegen würde ich es jetzt mal nicht machen. Aber wir können über einen anderen reden, über Lionel Baratheon.
Ja!
Denn der hat ja auch dann noch eine größere Rolle, weil ja ich will immer Duncan sagen, aber er heißt ja eigentlich in der ersten Folge Dank, der hat es halt nicht geschafft, er wartet halt darauf, dass er die Bürgschaft von diesem einen Herren bekommt und in der Zwischenzeit muss man halt mal was essen, deswegen schleicht er sich in das Zelt von Lionel Baratheon und das ist ein witziger Typ. Der Inbegriff des gelangweiligten Adligen irgendwie.
Ich lieb's halt, dass die Baratheons einfach immer wissen, wie man Party macht. Das ist einfach was, das liegt in der Familie bei denen.
Ja, anscheinend schon. Ich muss sagen, in der Szene war die für mich witzigste Moment der Folge, als es von diesem Tanzen so einen Cut gab, als die an dem Tisch saßen und Dank einfach casual die Krone aufhat von dem Baratheon-Dude. Da musste ich richtig lachen, weil ich so war, okay, da scheint einiges passiert zu sein in der Zwischenzeit.
Ich liebe halt
auch immer. Dings.
Ich finde, er ist einfach ein wahnsinnig cooler Schauspieler. Ich liebe den.
Woher kennt man den noch? Weil Also
ich persönlich kenne ihn und liebe ihn halt in Lovesick, weil ich die Serie aber auch, glaube ich, schon ungefähr 10 Mal oder so mir angeschaut habe.
Okay, das kann ich nicht.
Du hast ihn, glaube ich, hast du Gentleman gesehen?
Den Film oder die Serie?
Die Serie?
Nein, ich habe nur den Film gesehen.
die Netflix-Serie. Wo hast du ihn sonst noch gesehen?
Ich google danach mal und dann werde ich euch meine Erkenntnisse vielleicht noch mitteilen in den folgenden Podcast-Aufnahmen.
Was ich hier auch irgendwie bemerkt habe, wie sehr ich vielleicht so ein bisschen Game of Thrones geschädigt bin, aber als er da die Krone auf hatte, hat so ein Teil in mir gesagt, so,
Ja, bei mir auch.
Oh, da kann er aber ganz schnell Kopf ab, ne? Also, aber das ist nicht, das zeigt es halt auch, das ist nicht die Serie. Also, glaube ich, also aktuell ist es jetzt eher so eine Serie, wo man dann mal mit dem König einen trinken gehen kann. Also mit dem König. Oder ist er ein König? Ne, ist er eher so, bist du das?
Nee, ich dachte, der Garyons wäre noch in der Macht.
Ja, also eigentlich
ist aber dann ist er ja der Herrscher von diesem Bereich, dann sagen wir eher. Ja. Mit dem kann man mal einen trinken gehen und der ist ja, mit dem kann man sogar tanzen. Das fand ich auch ganz witzig, wie die dann zusammen getanzt haben.
Liebe ich. Beste Szene, als sie tanzen. Wie gesagt, das war für mich die Szene, wo die Serie mich komplett hatte, weil ich da war ich dann so, okay, alles klar.
Ja, ich fand's ganz spannend, weil ich habe halt zusammen mit Dank eigentlich, war ich so richtig vorsichtig und war so, kannst du jetzt wirklich mit ihm tanzen oder haut er dir gleich eine rein, wenn du anfängst zu tanzen? Und Dank hat sich auch immer so mehr bewegt von wegen so, darf ich das? Ist das okay? Und dann hat er festgestellt, dass der Typ halt wirklich einfach nur Party machen will und dann hab ich mich auch wieder entspannt und war so, wie Fabian halt mit der Krone so, okay, hier wird vielleicht jetzt wirklich niemand verletzt und die haben einfach eine gute Zeit.
Aber es ist auch so schön, weil ich finde, das gehört halt irgendwie zu diesem ganzen schon bisher geleisteten Worldbuilding dazu, dass wir halt wissen, dass solche Aktionen halt Konsequenzen haben können. Und ich glaube schon, dass es in dieser Serie bewusst auch benutzt wird. Das, und deshalb ist er ja auch, also ich meine, es wird ja übererzählt, dass er so vorsichtig ist. Und er ist deshalb so vorsichtig, weil wir ganz genau wissen, in jeglichen Szenen, in jegliche falsche Handlung kann zu einem Kopfab-Moment führen.
Ja, oder dieser Moment, als er sich einschreiben möchte beim Turnier und eben dieser Turniermaster sagt so, hey, wenn du jetzt lügst, dann wirst du irgendwie kopfüber aufgehangen und kriegst irgendwie einen Speer in den Hintern. Und ich so, ja, klar, also normale Game of Thrones Bestrafung eigentlich, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es da Probleme geben könnte, wenn man lügt. Und dann fängt er halt an zu lachen und es war ein Gag und ich so, oh, das ist aber ungewöhnlich, dass so eine Foltermethode, die in beiden anderen Serien eigentlich so komplett normal in dem Sinne zu der Welt gehört hätte, dass das jetzt ein Gag ist. Naja.
Er sagt halt auch, wir sind nicht in den Flusslanden. Und ja, die Flusslande sind ja eine zentrale Region in Game of Thrones und in House of the Dragon ja auch gewesen. Da haben wir ja auch ein Video auf die TV Mac dazu gemacht. Und die Flusslande war halt auch immer ein Ort, in dem das einfache Volk gelitten hat, in dem richtig fies gekämpft wurde, in dem es große Schlachten gab mit vielen Menschenleben, die da gestorben sind. Und das ist halt, soll wohl offensichtlich so ein Kontrast sein. Also wir sind jetzt hier in der Weite, hier herrscht Ritterlichkeit und offensichtlich ist es nicht ganz so schlimm wie in den Flusslanden. Und das ist auch halt wieder dieses, wie die Serie mit unserer Erwartungshaltung spielt und sie dann an gewissen Stellen dann auch bricht. Also das, was wir mit dem Fäkalhumor gesagt haben und das passt halt irgendwie, ne? Also hier wird klar eine neue Serie, so ein neues Bild gezeichnet. Fand ich ganz interessant. Wollt mal euch fragen, der Herr Sir, wie heißt der, Lionel Baratheon, kann es sein, dass der bisexuell ist?
Ja, der hat komplette Oberyn Martell-Vibes für mich. Das ist Bisexual Queen. Ich hab's zuerst.
Der war so sehr, sehr freundlich zu Dank.
Ich finde nämlich, die hatten so ein bisschen flirty Vibes.
Voll, ja. Das habe ich mich so gefragt, so,
das mal ist sehr cool, allein, wie er ihn schon so spottet im Raum.
Ne? Ja, genau.
Also, das ist ja der große Typ mit den breiten Schultern.
Hot. Ja, mal schauen.
Ja. Und dann, nachdem das ganze Gelage da geendet ist, erblickt Dank zwar noch den, mit dem er eigentlich sprechen wollte, aber Oh Wunder, der kann sich an ihn beziehungsweise an Sir Alan Pennytree nicht erinnern.
Und das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen.
Ja. Das hat mir voll das Herz gebrochen. Ja. Aber dann, wie er das gesagt hat, war es auch so, klar, warum erwartest du, dass der sich an den erinnern kann? Der ist halt mit 800 Mann da in den Krieg gezogen. Der kennt ja nicht jeden mit Namen.
Ja, also, aber das fand ich halt
irgendwie logisch.
Ja, genau, aber für Dank ist es halt nicht so logisch gewesen. Er dachte halt wirklich so, weil das ist so von wieder herrscht der Ritterlichkeit. Ja, das ist halt so eine persönliche Beziehung irgendwie. Und irgendwie, dass das die Realität von ihm war, hat mich so ein bisschen traurig gemacht. Und das, ja.
Auch, ja. Ich denke auch hier wieder Erwartungshaltung. Also irgendwie, wir haben alle erwartet, dass er sagt, ach ja, Sir Alan, den kenne ich ja von klein auf. Aber nee, es ist halt einfach so einer der Fußsoldaten gewesen, so ja. Who cares? Auch wieder, passt auch wieder zu diesem Bild, das die Serie zeichnet. Ja, und dann endet die Serie ziemlich, oder die Serie, haha, endet die Folge ziemlich unspektakulär unter dem Sternenhimmel. Also, ja. Aber trotzdem bin ich irgendwie, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will jetzt weitergucken. Ja, ich bin neugierig. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie er da jetzt ins Turnier kommt.
Ich finde, die endet voll lieb. So mit diesem Gedanken irgendwie, ja, die anderen sitzen ja in ihren Zelten, die sehen ja hier draußen den Himmel gar nicht. Das heißt, das ist hier unser Vorteil, dass wir die armen Säcke sind, die hier draußen irgendwie unter dem Sternenzelt irgendwie schlafen müssen. Und dementsprechend, das ist unser Vorteil, weil wir haben ja nämlich jetzt diese Sternschnuppe gesehen. Ich finde, das ist ein liebes Ende und ich möchte auf jeden Fall weitergucken jetzt.
Ich bin gespannt, wer noch beim Turnier so alles da ist und ob die Beziehung zwischen Egg und Dank sich quasi zu so einer witzigen, lieben Beziehung zwischen den beiden kleinen Dudes entwickelt. Aber ich bin da nicht so gehypt. Aber ich hoffe halt, dass ich die nächste Folge mehr mag oder halt, ja, dass ich mich noch mehr anfreunde mit der
Serie. Im Moment gerade bin ich für dich mitgehypt.
Ja, ich bin eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass ich nicht so gehypt bin. Also, ich meine, im letzten Podcast haben wir ja nur kurz angekündigt, dass House of the Dragon Staffel 3 bald kommt und ich bin einfach gefühlt fast vom Stuhl gefallen, weil ich mich gefreut habe. Hm. Und jetzt bin ich so, Naja, aber ich drück mal die Daumen, dass ich die nächste Folge mehr mag.
Ich finde, es ist auch okay. Also, ich finde, es ist nicht so eine Serie, für die man so unfassbar gehypt sein muss. Das ist eine Serie, die Stand jetzt Spaß macht, die so ein bisschen mit unseren Erwartungen bricht und die eine andere Sicht bietet. Und der sollte man auf jeden Fall eine Chance geben. Und wenn die einen nicht so ganz weghaut wie Game of Thrones zu seinen besten Zeiten, ist es auch fein, finde ich, für mich.
Mm, ja.
Aber dazu müssen wir erstmal die nächsten Folgen abwarten. Und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr gebt der Serie und uns natürlich eine Chance. Schreibt uns gerne, wie euch die erste Folge gefallen hat. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.